Es gibt kaum etwas Wichtigeres und trotzdem kümmern sich viele nur ziemlich leidlich drum. Unser Herz nämlich. Deshalb dreht sich in unserer Folge heute alles drum, wie das Herz möglichst lange gesund bleibt.
Es ist nach wie vor, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland die Todesfallstatistiken anführen. Und 80-90% dieser Erkrankungen sind durch unseren ungesunden Lebensstil verursacht. Also ich habe ein unglaubliches Potenzial, da entgegenzusteuern und etwas für mein Herz zu tun.
Das heißt auch einen Umgang mit Stress finden, denn auch der ist ziemlich schlecht fürs Herz. Bei zu viel Stress kann das schlimmstenfalls nicht nur sprichwörtlich, sondern richtig brechen. Wie vor ein paar Jahren bei Fernsehjournalistin Lisa Ortgies.
Ich weiß noch, dass ich da raus bin aus dem Restaurant und dachte, komisch, dass einem vor Wut übel werden kann. Und mir wurde furchtbar übel. Und als nächstes merkte ich, die Beine gehorchen nicht mehr so richtig. Und dann war auch schon richtig Atemnot da.
Natürlich lässt sich nicht jede Herzerkrankung verhindern, aber mit den Klassikern für ein gesundes Leben kommt man schon ziemlich weit. Also Sport, gesunde Ernährung und regelmäßige Entspannung.
Man sollte auf jeden Fall versuchen, nach stressigen Phasen aktiv zu entspannen. Aktiv entspannen heißt eigentlich, soll man sich bewegen.
Ich bin Anne Schneider, Redakteurin aus der WDR Verbraucherredaktion und ich hoffe, du bist richtig entspannt.
Ich bin tiefenentspannt wie immer. Ich bin Doc Esser, Kardiologe, Pneumologe, Intensivmediziner tätig am Klinikum in Remscheid.
Herzlich willkommen hier bei Frag dich fit, dem WDR 2 Gesundheitspodcast. Ivy, wir haben uns hier schon über ledierte Knie, Plattfüße, Stress mit der Blase unterhalten, aber ausgerechnet über dein absolutes Fachgebiet als Kardiologe, nämlich das Herz, haben wir noch nie geredet.
Kann das sein?
Ja, ich weiß nicht, ist das auch so ein bisschen typisch? Also denken die Menschen erst an die Herzgesundheit, wenn es Probleme gibt?
Nee, also im Gegenteil. Herz ist schon ein ganz wichtiges Thema für viele. Du kannst es allein schon an den Sprichwörtern sehen, die wir einfach so tagtäglich benutzen. Ne? Mir schlägt das Herz bis zum Halse oder das Herz wird mir schwer. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Das sind so Dinge, also unbewusst ist das Herz eigentlich tagtäglich im Gebrauch. Leider bei vielen dann eben aber auch als krankes Organ.
Mhm. Ja, ein Freund von mir hatte tatsächlich mal eine Herzmuskelentzündung. Das kann ja richtig gefährlich werden. Mhm. Aber ansonsten haben alle, die ich kenne, nur Malesse mit Knie, Rücken und Co. Kommen die Herzprobleme meistens eher später, also in einem Alter, wo einem sowieso gesagt wird, sie sind halt nicht mehr die oder der Jüngste. Das ist halt so.
Naja, sagen wir mal so, bei den Männern ist das so zwischen 45 und 60.
Wobei okay, das ist ja relativ früh eigentlich.
Das ist relativ früh, wo es losgehen kann. Bei den Frauen ist es 10 Jahre später. Deswegen unterscheiden sich ja auch so ein bisschen die Symptome hinsichtlich der Herzerkrankungen oder hinsichtlich des Herzinfarktes.
Also, wie bleibt das Herz möglichst lange gesund? Warum ist es fürs Herz gut, wenn wir uns auch mal anstrengen? Wie gut oder schlecht ist hoher Puls? Und kann mir jemand eigentlich auch im medizinischen Sinne das Herz brechen? Oder ist das nur so eine Redensart? Darum geht's heute in Frag dich fit, dem WDR 2 Gesundheitspodcast. Javi, bevor wir erklären, was dem Herz gut tut, schauen wir jetzt erstmal, warum wir das Herz so dringend gesund halten sollen. Also das Herz ist unser wichtigstes Organ, kann man so sagen, oder?
Ja, ich würde das Hirn jetzt auch nicht so unterschätzen.
Okay, das Hirn ist auch nicht schlecht, ja.
Aber letztendlich hält natürlich das Herz alle anderen Organe auf Trab und versorgt eben den Körper mit sauerstoffreichem Blut. Ja, das Herz ist ein wahnsinniger Motor, der 2 Kreisläufe unterhält. Das ist ja einmal der große Körperkreislauf, wo das sauerstoffreiche Blut dann zu den Organen transportiert wird. Und das ist der kleine Kreislauf, der Lungenkreislauf, wo das sauerstoffarme Blut in die Lunge transportiert wird und da wieder mit Sauerstoff angereichert wird. Und so kann man sich vorstellen, das Herz hat richtig was zu tun. Überleg mal, wie oft ein Herz so schlägt. Also im Leben eines durchschnittlichen Menschen 3 Milliarden Mal.
Okay, das ist ja lange Zeit, die es dann durchhalten muss.
Das ist ein Wumms, oder?
Ja.
Also ich habe kein einziges Gerät zu Hause, was diese Halbwertszeit hätte.
Das stimmt.
Ja, also von daher, das ist schon ein tolles Organ.
Wir haben es ja schon in der Collage gehört, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Ich habe mal nachgelesen, 4 von 10 Menschen sterben sogar daran. Das ist schon irre viel, zumal manche Erkrankungen vermieden werden könnten. Was sind denn die häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
Also wir unterscheiden ja den Kreislauf. Und das Herz als solche, was ja auch erkranken kann. Und Kreislauferkrankung ist beispielsweise der Bluthochdruck, ganz einfach. Ja, aber dann gehört dazu natürlich auch der Herzinfarkt. Es gehört dazu zu schneller Herzschlag, zu langsamer Herzschlag, Tachykardien, Bradykardien, Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern, Extrasystolen, also Extraschläge, die Karotisstenose, also letztendlich die Schlagader, die das Hirn mit sauerstoffreichem Blut versorgt, die beim Tatort im Krimi immer aufgeschnitten wird vom Mörder, wenn das da so ja. spritzt.
Und ganz schnell tot ist, ja.
Auch da kann ja Plaquearteriosklerose drin vorkommen, also die Verkalkung. Das ist auch letztendlich eine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems. Es gibt das Rechtsherzbelastungszeichen, das Korpulmonale. Das haben zum Beispiel starke Raucher, die eine chronisch obstruktive Bronchitis haben. Du hast es eben gerade genannt. Das, was bei den Laien sehr stark momentan im Vordergrund steht, ist die Endokarditis, die Herzmuskelentzündung, die Herzklappenentzündung, die Herzklappenbesiedlung, aber letztendlich Hämorrhoiden gehören auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ja. Die sind doch an einer ganz anderen Stelle.
Ja, die sind an einer anderen Stelle, die erweitern sich aber nicht ohne Grund. Also so muss das sehen. Und dann, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, der Herzinfarkt, die Herzinsuffizienz, die Herzschwäche, das versteht man ja unter der Insuffizienz. Es gibt Klappenprobleme, Kardiomyopathie, das sind Herzerkrankungen aufgrund beispielsweise zu viel Trinkens. Ja, da erkrankt
aber
das Herz.
Aber Alkohol aus. Dann, also nicht normal Wasser.
Wenn ich sage zu viel trinken, meine ich immer in diesem Falle Alkohol. Das sind eben die typischen Sachen. Und dann natürlich die vorrangige Krankheit bei uns ist die koronare Herzerkrankung. Das heißt, eine Verkalkung meiner Gefäße, die das Herz selber mit sauerstoffreichem Blut versorgen.
Ja, manche erwischt die Herzerkrankung leider schon in jungen Jahren. Michael hat uns geschrieben, er ist 44, Diabetiker und hat vor 5 Monaten einen Herzinfarkt bekommen. Er fragt sich jetzt, was mögliche Folgeerkrankungen sind und was er tun kann, vielleicht auch tun sollte, damit es ihm dauerhaft besser geht.
Ja, Risikofaktor Diabetes ist ein ganz, ganz großes Problem. Warum? Diabetes begünstigt letztendlich nicht nur den Herzinfarkt, sondern diese hohen Blutzuckerwerte. Und die müssen jetzt noch nicht mal dramatisch erhöht sein, sondern da reicht eine leichte Erhöhung, das weiß man mittlerweile. Die fördern Entzündungsreaktionen im Körper. Und vor allem.
Also wieder die Entzündung.
Wir haben immer dieses Problem der chronischen Entzündung und verändern auch Stoffwechselvorgänge, sodass es eben dadurch zu einem viel schnelleren Voranschreiten des Alterns der Gefäße kommt. Das heißt, die werden viel schneller steifer, sind nicht mehr so flexibel und verkalken. Und es kann leider eben auch zu einer Veränderung der Blutgerinnung kommen. Und das Ganze führt letztendlich zu einem erhöhten Risiko, dass du im schlimmsten Fall einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hast. Aber du kannst zum Beispiel auch diese gefürchtete Schaufenstererkrankung bekommen. Das bedeutet, dass deine Beine, die Beinarterien einfach auch so verkalkt sind, dass unter Bewegung nicht genug sauerstoffreiches Blut an deine Beinmuskulatur kommt und du alle 20 Meter stehen bleiben musst. Schaufenstererkrankung, du schaust dir das Schaufenster an, bis du wieder genug sauerstoffreiches Blut in den Beinen hast und weitergehst. Also das ist leider eine Geschichte, die er sehr ernst nehmen muss. Und dementsprechend muss er zum einen gucken, dass der Diabetes extrem gut eingestellt ist. Mhm. Ja, also da zählt nicht so ein bisschen mal eben schauen. Ja, oder naja, das wird schon gehen oder ich bin ein bisschen drüber. Nein, ein bisschen drüber ist hier schon ein großes Risikopotenzial. Und Bewegung, Bewegung, Bewegung. Damit kann er sein Risiko wiederum senken.
Und im Prinzip hat er dann ein Risiko irgendwann mal wie normal, keine Diabetiker oder das kriegt man nicht mehr hin?
Leider nein. Also das Risiko wird für ihn dauerhaft erhöht bleiben. Das ist ja das Ding, warum ich immer so auf Diabetes mellitus Typ 2, Typ 1, das ist ja angeboren, da kannst du nichts für. Typ 2 hast du so einen Ticken selber in der Hand, obwohl da auch eine sogenannte familiäre Disposition besteht. Also wenn deine Familie diese Anlage dir mitgegeben hast, dann wirst du den irgendwann kriegen. Aber du kannst so ein bisschen bestimmen, wann der ausbricht und in welcher Stärke. Und weil es eben so viele Folgeerkrankungen hat, reite ich so sehr auf der Zuckererkrankung rum, weil das müssen wir nicht unbedingt alles allein. Das geht ja noch weiter, du kannst auch noch blind werden.
Ja.
Also ist furchtbar.
In der Doc Esser macht den Westenfit Facebook-Gruppe haben wir besonders viele Fragen zum Herzstolpern bekommen. Das ist ja auch irgendwie gruselig, wenn das Herz auf einmal mehr schlägt, als es sollte. Gleich mehrere Frauen wollten zum Beispiel wissen, wie diese Extrasystolen, so heißen die ja, zustande kommen. Ich glaube, du musst den Begriff trotzdem erstmal erklären.
Ich fange mal anders an. Also der normale Herzschlag, der wird ja von einem bestimmten Ausgangspunkt gesteuert. Das ist der Sinusknoten und der sitzt in den Vorhöfen. Also das Herz ist ja aufgeteilt in 4 Kammern. Immer linker Vorhof, linke Kammer, rechter Vorhof, rechte Kammer. Und hier wird eben der Sinusknoten im Herzvorhof aktiviert und der wiederum leitet einen Impuls, sodass sich eben die Vorhöfe und dann eben auch die Hauptkammern zusammenziehen. Bei der Extrasystole, ein Extraschlag, kommt es zu einem extra Impuls, sodass sich eben in den Vorhöfen oder in der Herzkammer, je nachdem, ein neuer Schlag bildet. Und das merke ich als Herzstolpern. Wenn sich der Impuls aus den Vorhöfen ergibt, dann spricht man von den sogenannten supraventrikulären Extrasystolen. Supraventrikulär vor den Hauptventrikeln. Ja? Wenn der sich aus den Herzkammern erbildet, spricht man von den ventrikulären Extrasystolen. Die supraventrikulären Extrasystolen, die aus den Vorhöfen entstehen, die haben ganz viele Menschen. Die werden leider im Laufe des Alters mehr. Sportler haben übrigens auch ein erhöhtes Risiko. Mhm. Also ich zum Beispiel habe jetzt immer abends, merke ich, wenn ich zur Ruhe komme, und das ist so der Klassiker, und viele andere leiden auch darunter, dann merke ich immer, muss ich einmal so tief durchatmen.
Ach, daran merkt man es, dass man nicht so richtig Luft so, bekommt,
und dann,
oder?
Ja, ich merke immer so, ich kriege durch so ein Globusgefühl und dann weiß ich, oh, mein Herz hat gerade einen Extraschlag gemacht. Mhm. Dann kommt eine kompensatorische Pause, also dann macht das Herz eine Pause. Da sammeln sich im Prinzip alle Impulsgeber und sagen, ab jetzt aber wieder bitte im Takt. Und dann kommt der neue Herzschlag und dann fühlt sich wieder gut.
Das heißt, du merkst es auch, wenn du nicht in dich reinhörst, weil du merkst es einfach, weil plötzlich keine Luft mehr kriegst.
Kommt drauf an. Also, nee. Es ist halt, du hast so ein unangenehmes Gefühl, so wird es ja beschrieben. Es gibt Menschen, die merken das gar nicht. Mhm. So. Gibt es ja auch viel gefährlichere Rhythmusstörungen, wie das Vorhofflimmern beispielsweise, wo die Vorhöfe völlig ungetaktet schlagen. Also Hauptkammer und Vorhöfe haben nichts mehr miteinander zu tun. Es gibt ältere Menschen, die haben das über Jahrzehnte und merken nichts letztendlich. Aber gerade wenn du zum Beispiel ein sportlich affiner Mensch bist, dann merkst du diese Extraschläge. Die gute Nachricht, in 95% der Fälle ist das total harmlos. So, insbesondere, wenn es über die Vorhöfe generiert wird. Etwas anders sieht es aus, wenn Extrasystolen, Extraschläge sich unter einer sportlichen Leistung bilden oder aber, wenn es vor allen Dingen von den Hauptkammern ausgeht. Dann muss man tatsächlich überlegen, was ist hier die Phase? Ist es beispielsweise eine Unterversorgung durch die Koronararterien, also durch die Arterien, die das Herz direkt versorgen? Das kann dazu führen, dass es Extraschläge gibt. Oder habe ich wirklich hier einen Signalgeber, der da nicht hingehört? Oder liegt eine Kardiomyopathie, also eine andere Herzerkrankung vor? Das heißt, da bist du schon richtig im Spezialistengebiet. Im besten Falle musst du ein Medikament nehmen, beispielsweise einen Beta-Blocker. Im schlimmsten Falle kommt eine Herzkatheteruntersuchung, wo dann eben vielleicht verstopfte Koronararterien wieder eröffnet werden. Es gibt natürlich dann eben auch noch Rhythmusereignisse, die die Betroffenen so sehr ängstigen und nerven, weil die von der Anzahl her so hoch sind, dass die sagen, auch wenn die harmlos sind, ich kann damit nicht mehr leben. Mhm. Da müssen die halt letztendlich zu einem Rhythmologen, also ein Facharzt der Kardiologie, aber auch der Rhythmologie, der sich richtig gut eben mit diesen ganzen Signalgebern auskennt. Und dann gibt es diesen Ausdruck der sogenannten Ablation. Man versucht, den Ort im Herzen zu finden, von dem der falsche Signalgeber seine Signale aussendet. Und das wird dann verödet, entweder durch Kälte oder durch Hitze.
Ja, dazu passt auch die Frage von Sanni an unser Mailfach docesser@wdr.de. Sie will wissen, ob wechseljahresbedingte Herzrhythmusstörungen nach Ende der Wechseljahre verschwinden oder bleiben die, weil der Hormonhaushalt ja einfach nie wieder wird wie vorher. Also erstmal, haben Herzrhythmusstörungen denn überhaupt was mit den Hormonen zu tun?
Leider ja. Also okay. Das ist leider so, die...
Das heißt, jede Frau erwischt es irgendwann mal?
Nein. Also wir hatten ja schon einmal das Thema oder zweimal das Thema Wechseljahre und wir wissen ja mittlerweile, ein Drittel der Frauen kriegen gar nichts davon mit. Ein Drittel der Frauen haben so ein bisschen Symptome und ein Drittel der Frauen, die haben richtig starke Symptome. Aber dadurch, dass letztendlich sich die Hormondosis verringert, kommt es tatsächlich zu einer Erhöhung des Risikos für Herzrhythmusstörungen während der Wechseljahre. Das ist ungefähr genauso wie, dass du in den Wechseljahren einfach diese wahnsinnigen Schwitzanfälle beispielsweise hast. Die gute Nachricht ist, wenn sich das dann irgendwann wieder angeglichen hat, dann hören die Herzrhythmusstörungen auch wieder auf. Mhm, also allerdings sind die Frauen dann wiederum in einem Alter, wo die aus anderen Gründen eine Herzrhythmusstörung bekommen könnten. Ja, das ist leider... Ja.
Könntest du jetzt bitte noch sagen, was der Testosteronverlust bei den Männern ausmacht?
Naja, also die gute Nachricht ist ja, dass die Frauen eigentlich nahezu immer herzgesünder sind. Darum haben die ja auch 10 Jahre später erst Herzprobleme. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, weil Männer aufgrund ihres etwas lockeren Lebensstils und wenig Vorsorge
betreiben...
Doch ein
bisschen mehr Alkohol.
Vielleicht doch ein bisschen zu viel Alkohol, einfach dazu neigen, deutlich früher auch schon Herzrhythmusstörungen bzw. Herzerkrankungen auszubilden. Der Herzinfarkt bei den Männern 10 Jahre früher als bei der Frau.
Beim Thema Herzgesundheit kommen wir auch nicht am Blutdruck vorbei. Wenn da was nicht stimmt, hat das ja direkt alle möglichen gesundheitlichen Auswirkungen. Wie genau hängt denn jetzt der Blutdruck mit dem Herz zusammen?
Naja, also man muss sich da so ein bisschen frei von machen, dass man glaubt, dass der Blutdruck und die Herzfrequenz immer das Gleiche machen, so möchte ich sagen. Also Blutdruck und Puls hängen zwar zusammen, ne? Also letztendlich, der Blutdruck entsteht ja dadurch, dass das Herz zum einen Blut in meine Gefäße austreibt. Das ist der systolische Druck, den ich messen kann. Und dann irgendwann muss ich das Herz ja wieder füllen und die Gefäße entspannen sich, erschlaffen. Das ist der sogenannte diastolische Blutdruck. Wenn ich Sport treibe, dann steigt meine Herzfrequenz und mein Blutdruck steigt. Ist logisch, oder?
Ja, dafür macht man das ja auch
hier
ein bisschen.
Gibt's Power und ja. Das Herz muss einfach mehr arbeiten und die Organe wollen versorgt werden. Also alles ist wunderbar. Es gibt allerdings auch Krankheitsbilder, wo das eben so nicht ist. Also zum Beispiel, wenn du einen zu niedrigen Blutdruck hast, du bist hypoton, hast zu wenig getrunken, dann wirst du wahrscheinlich einen sehr schnellen Herzschlag haben. Warum? Mhm. Weil das Herz dann versucht, diesen zu niedrigen Druck zumindest durch eine erhöhte Schlagfrequenz auszugleichen. Ja, weil ansonsten kommt einfach zu wenig sauerstoffreiches Blut an. Auf der anderen Seite ist es eben genauso, dass wenn du sowieso schon einen erhöhten Blutdruck hast, dass das Herz dann relativ langsam schlagen kann. Wie gesagt, Blutdruck und Puls hängen schon zusammen, müssen aber nicht immer in die gleiche Richtung laufen. Das muss dann auch wieder der Kardiologe entscheiden, ob das in irgendeiner Art und Weise pathologisch ist oder nicht.
Zu Blutdruck hat uns Wolfgang eine Sprachnachricht geschickt.
Wie sind jetzt genau die Grenzen für zu hohen bzw. zu niedrigen Blutdruck? Da gibt es ja wohl irgendwie unterschiedliche Auffassungen, was denn nun wirklich zu hoch ist. Und gibt es einen Zusammenhang in der Form, dass es mit dem Ruhepuls in irgendeiner Weise zusammenhängt? Und gibt es sinnvolle Alternativen zu vorhandenen Medikamenten, jetzt Blutverdünner, was weiß ich, was da so alles am Markt gibt, die halt nicht medikamentös, also sprich über irgendwelche Bewegungstherapien oder wie auch immer.
Gut, fangen wir vielleicht mal mit dem Zusammenhang zwischen Blutdruck und Ruhepuls an. Du hast gerade gesagt, muss nicht unbedingt in die gleiche Richtung gehen.
Spannender ist aber, was der Anrufer kritisiert hat, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Was ist eigentlich ein erhöhter Blutdruck? Mhm. Und darauf spielt er an, dass die Amerikaner deutlich strenger sind.
Ja.
Ne, da bist du nämlich fast 10 mm Hg, sowohl systolisch und diastolisch, niedriger, ab wann die schon therapieren. Das Ganze basiert auf der Sprint-Studie. Das war eine große Studie vor einigen Jahren, die letztendlich nachgewiesen hat, dass je niedriger der Blutdruck war, desto geringer war das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. So, das große Problem ist, und deswegen haben wir das nicht geändert, in ganz Europa übrigens nicht, die Studie hat einige methodische Fehler, unter anderem, dass die Patienten zu Hause selber gemessen haben. Das heißt, die waren sowieso schon tiefenentspannter. Du hast ja beim Arzt diesen Weißkittel-Hochdruck, den du eigentlich immer noch abbrechen musst.
Ich brauche bloß ein Blutdruckgerät zu sehen, da geht der Blutdruck schon nach oben.
Sodass man hier einfach ganz klar sagen kann, die Grenzen ab dem das Ganze pathologisch krankhaft wird, ist 140 mm Hg der obere Blutdruck, die Systole, und ab 90 mm Hg der untere, der Diastole. Und ich bin ein großer Freund von dieser Einteilung. Warum? Du musst dir überlegen, wenn wir altern, dann werden unsere Gefäße nicht besser. Außer wir hören auf Doc Esser und stretchen und dehnen uns. Das hatten wir ja auch schon mal. Ne? Dadurch kannst du die Flexibilität in den Gefäßen erhalten, aber eben auch nicht dann bis ins ganze hohe Alter. Dadurch werden die steifer. Automatisch wird dadurch auch der Blutdruck etwas höher. Wenn ich jetzt den auf die Grenzwerte senke, wie die Amerikaner das vorschlagen, kann ich davon ausgehen, dass die meisten über 70-Jährigen nicht mehr aus dem Bett rauskommen. Das ist Quatsch und die Organe werden nicht mehr versorgt. Das ist relativ gut auch nachgewiesen. Deswegen hat man eben hier gesagt, wir bleiben bei den 140 mm Hg und den 90 mm Hg. Und wenn wir da drunter sind, bei den Jüngeren passt alles wunderbar und bei den Älteren ist es optimal. Wir wollen die also nicht unbedingt runterprügeln auf ein optimales Verhältnis von 120 zu 80. Wie erreiche ich das ohne Medikamente? Du kannst deinen Blutdruck weglaufen, haben wir zigmal hier schon gehabt. Mhm. Ja, moderates Ausdauertraining, allerdings dann auch 4 bis 5 Mal die Woche, weil der Effekt auch wieder sehr schnell verfliegt, senkt deinen Blutdruck um bis zu 10 mm Hg. Das ist ungefähr die Effektivität von 1 bis 2 Tabletten gegen Bluthochdruck. Also ich finde das ja sensationell.
Ja, und diese Tabletten sind ja auch nicht so richtig toll. Also zumindest meine ältere Verwandtschaft, die laufen alle ein bisschen rum wie die Zombies durch diese Medikamente.
Ja, also die tun schon ihre Pflicht und die haben auch ihre Berechtigung. Aber ich rede jetzt vor allen Dingen jetzt nicht über 70, 80-Jährige, sondern über junge Menschen. Und ey, wir haben 30, 35-Jährige, die schon 2, 3 Blutdruckmedikamente nehmen müssen.
Ja, das muss nun gar nicht sein.
So, ja, weil die einfach übergewichtig sind und sich zu wenig bewegen. Das ist einfach eine Kombination, die tut mir weh. Ja, die möchte am liebsten schieben von hinten. Aber das täte ja dann nur wiederum meinem Blutdruck gut. Also, das ist ganz klar. Dann eine ausgewogene Ernährung, das ist ganz, ganz wichtig. Wenig Alkohol. Alkohol schießt den Blutdruck nach oben. Das ist logisch. Stressfrei, wenn es geht. Stress aktiviert den Sympathikus, verengen sich wiederum deine Gefäße. Viel, viel Schlaf und dann versuchen eben so wenig wie möglich zu rauchen. Und dann gibt's die große Krux, salzarm, ja, nein. Also ich kann da keine Empfehlung abgeben. Also nach wie vor wird propagiert, wenig Salz wie möglich. Die Studien sagen aber, das ist ein kurzfristiger Effekt. Es ist logisch, wenn ich jetzt gerade was Salziges esse, Salz bindet Wasser.
Ja, Volumen ja. Dann.
So, aber das, was wir an Studien haben, das waren immer nur sehr kurzfristige Studien. Wir wissen eigentlich gar nicht, was eine salzarme Kost über eine lange Frist mit unserem Blutdruck macht. Im Gegenteil, wir haben ja zuletzt noch über eine Studie gesprochen, die gezeigt hat, dass dauerhaft zu wenig Salz auch wieder mit einer erhöhten Sterblichkeit einhergeht. Mhm. Dementsprechend würde ich sagen, wer jetzt nicht einen ganz exzessiven Salzkonsum betreibt, der kann einfach dabei bleiben. Aber, also um jetzt mal zusammenzufassen, das war jetzt ganz, ganz viel. Kein Alkohol, Alkohol macht Rhythmusstörungen und sorgt für Bluthochdruck leider. Dann Salz normales.
Also Essen, keine Chips.
Regional und saisonal, wenig Fleisch, viel Fisch und natürlich ganz, ganz viel Bewegung.
Mhm. Beim Blutdruck werden ja immer zwei Werte angegeben, ein oberer und ein unterer. Sind jetzt beide wichtig oder guckt ihr hauptsächlich auf den oberen?
Nee, beide sind wichtig, insbesondere wenn es um die jungen Menschen geht. Da sagt nämlich der diastolische Wert, der Wert, der dadurch entsteht, dass sich das Herz wieder mit Blut füllt und die Gefäße entspannen, aus, wie gut du das kannst. Mhm. Und wenn dieser bei jungen Menschen dauerhaft erhöht ist, dann hast du ein extrem erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt.
Oh.
Und ganz wichtig ist die Diagnostik im Schlaf. Das heißt, bist du ein Dipper oder ein Non-Dipper? So nennen wir Ärzte das. Im Schlaf muss dein Blutdruck sowohl vom oberen wie auch vom unteren Wert um einen gewissen Prozentsatz sich senken. Ist auch logisch. Mhm. Ne? Also wir entspannen uns und dann kann der nicht oben weiter ballern ohne Ende. Und wenn du das auch nicht hast, dann muss dringend einfach nachjustiert werden, um einfach zu versuchen, dann diesen Blutdruck wieder in den Normalbereich zu kriegen. Weil das ist tatsächlich mit einem ganz, ganz hohen Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse verbunden.
Wir haben ja zum Blutdruck schon mal eine Folge gemacht. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört doch gerne noch mal rein. Du hast jetzt gerade schon gesagt, mit Sport kann man den Blutdruck senken. Wie wirkt sich denn genau der Sport aus aufs Herz? Also Ausdauertraining nennt man ja sogar auch Herz-Kreislauf-Training oder Cardiotraining. Das heißt, da ist das Herz ja schon mit im Namen.
Genau, also während der Aktion und kurz danach ist sowohl der Blutdruck als auch die Herzfrequenz noch recht hoch. Ist ja logisch, ne? Und danach kommt es dann aber zu einer massiven Entspannung. Die ganzen Hormone, die dafür gesorgt haben, dass der Sympathikus aktiviert wird, die senken sich ab. Der Sympathikus wird dadurch auch wieder deaktivierter, beziehungsweise im Verhältnis zum Chillnerv, dem Parasympathikus, hat er nicht mehr die Oberhand und deine Gefäße weiten sich und dein Herzschlag wird langsamer. Das heißt, der Blutdruck senkt sich und das möchtest du eben haben. Dummerweise hält das nicht auf Dauer, also das wäre schön, ne? Einmal die Woche gehst du rennen, hast du irgendwie 6 Tage Ruhe, sondern das ganze Ding ist nach 24 Stunden ungefähr wieder verflogen.
Das heißt, du musst eigentlich jeden Tag Sport machen.
Meine Rede.
Gut. Nein, du hast immer gesagt, zwei Cheat Days gibt's.
Naja, da bin ich weg von.
Ach so.
Was interessiert mich denn mein Geschwätz von gestern?
Ich halte mich immer noch an diese beiden Tage, wo ich dann nichts mache.
Ja, ich weiß auch warum. Nee, liebe Anne. Also eigentlich sollte man jeden Tag was machen, aber moderat.
Okay. Würdest du denn bestimmte Sportarten oder auch bestimmte Kraftübungen für den Herzmuskel besonders empfehlen oder gilt Hauptsache bewegen, alles ist gut?
Mhm, genau. Finde ich eine spannende Frage. Für den gesunden Menschen ist beides gut. Wenn du nicht vorerkrankt bist, hat sowohl Krafttraining wie auch das moderate Ausdauertraining die gleichen Gesundheitsvorteile, sodass es da überhaupt gar kein Für oder Gegen gibt. Anders sieht es allerdings aus, wenn du erkrankt bist. Da muss man eben schauen, kann der Erkrankte denn überhaupt noch 150 Kilo wegpumpen mit einer Herzschwäche? Ja, da kommt es ja
also
zu einer...
150 Kilo kann ich auch ohne Herzschwäche nicht wegpumpen, oh bitte.
Ja, ich habe jetzt gerade extra mal übertrieben, damit es einfach klar wird. Jemand, der ein schwaches Herz hat, der soll Krafttraining machen, aber in einem ganz moderaten Bereich, weil du sonst das Herz unheimlich anstrengst. Mhm. Und dafür ist aber hier die moderate Aktivität das A und O und das wird in Herzsportgruppen auch immer wieder vorangetrieben. Auf der anderen Seite ein Lungenkranker, der vielleicht eine COPD hat, eine chronisch obstruktive Bronchitis. Das ist eine ganz körperzehrende Erkrankung. Wir denken dann immer, das wäre nur auf die Lunge beschränkt. Nein, die frisst mir alle Muskeln auf.
Mhm.
Wenn ich den dann mit einem, weiß ich nicht, Kampfgewicht von 45 Kilo sage, pass mal auf, jetzt mach doch mal ein bisschen Ausdauertraining, dann weiß der gar nicht, mit welchen Muskeln. Das heißt, da fängt man erstmal wieder an, über ein leichtes Krafttraining Muskeln aufzubauen. Das sind so die bisschen die Einschränkungen, die man dann mit dem Hausarzt besprechen muss. Aber ansonsten ist es sowohl Krafttraining wie auch Ausdauertraining super gut und essentiell.
Gibt es denn auch ein zu doll oder zu intensiv, also gesetzt, ja. Ich bin gesund?
Ja. Es gibt's. Also leider haben wir ja genau das Problem, entweder tun die Menschen gar nichts oder die tun viel zu viel. Und Hochleistungssportler haben leider ein erhöhtes Risiko, krank zu werden, weil sie da wiederum sich so viel Stress machen und Stress schadet dem Herzen, dass sie dem Herzmuskel dauerhaft schaden. Und das ist so ein bisschen schade, weil es dann immer wieder in den Medien so transportiert wird, da ist wieder ein Sportler verstorben, dann lass es doch mal lieber sein. Mhm. Nein, das sind Höchstleistungssportler, da lassen wir die Finger von. Wer Moderatsport treibt, der kann das bis ins hohe Alter.
Gibt es denn einen bestimmten Pulsbereich, in dem ich mich bewegen sollte, oder macht es überhaupt nichts, wenn ich da irgendwie drüber bin?
Es kommt ein bisschen darauf an, was du erreichen möchtest. Das heißt, was,
gesund bleiben.
Was möchtest du gerade trainieren? Wenn du nur gesund bleiben möchtest, dann kannst du quasi in einem Pulsbereich joggen, in dem du noch sich einigermaßen gut mit deinem Mitsporttreibenden unterhalten
kannst. Das macht auch am meisten Spaß, kann ich sagen.
Das macht am meisten Spaß, ist übrigens dann auch anstrengend genug. Ja, jeder weiß, es ist ein Unterschied, ob du einfach für dich alleine mit Musik läufst oder man muss sich noch unterhalten. Das ist nämlich dann deutlich anstrengender und man fährt dann automatisch das Tempo runter. Das ist so eine ganz einfache Regel, wie ich erkenne, ob ich eigentlich ganz okay trainiere oder nicht trainiere. Alles andere, muss man sagen, hängt dann wirklich von meinem Wunsch nach Leistungszuwachs ab. Dann muss ich natürlich dann den aeroben Bereich, in dem befinden wir uns nämlich dann,
Intervallläufe verlassen. Und so.
Wir sind dann im anaeroben Bereich, die tun weh. Ich bin dann auch schon mal an der Schmerzgrenze der Herzfrequenz. Dafür sollte ich aber topfit sein. Mhm. Das heißt, dann sollte schon mal ein Check-up erfolgen.
Und bei welcher Herzfrequenz ist man dann?
Naja, es gibt ja zig Berechnungsformeln, die so Pi mal Daumen sind. Das kennt man, glaube ich, 200 oder 220 minus Lebensalter mal einen Korrekturfaktor. Und dann kommst du auf deine maximale oder submaximale Herzfrequenz. Das sind aber wirklich immer nur Annäherungen. Und ich würde zum Beispiel einem, ich würde mal sagen, über 70-Jährigen nicht mehr raten, in diesen Bereichen zu laufen, dass der in die maximale Herzfrequenzrate rennt oder schwimmt oder Fahrrad fährt. Das ist da in diesem Falle nicht mehr gesund. Du in deinem Alter oder ich in meinem Alter, wir dürfen das schon nochmal machen, aber das muss dann eben auch relativ reglementiert sein. Also mehr als ein bis zweimal die Woche würde ich halt noch nicht mehr raten. Wir sind eben keine Leistungssportler. Mhm. Und nochmal, Leistungssport ist nicht mehr so gesund, wie man denkt.
Also Sport ist super fürs Herz, aber man kann noch mehr machen. Ich habe gelesen, Kardiologen empfehlen 7 Schritte für ein gesundes Herz. Welche sind das? Beziehungsweise welche davon hast du jetzt noch nicht genannt?
Naja, also die Kardiologen, das bin ich ja auch, die sagen vor allen Dingen, beweg dich.
Okay, das haben wir jetzt ausführlich besprochen.
So, dann bitte lass den Zucker weg. Achte auf dein Gewicht, achte auf deinen Blutdruck, hör mit dem Rauchen auf. Behalte deinen Cholesterinspiegel im Auge, ich lese es gerade ab, weil das sind so die 7 Schritte, und achte auf ausreichend Entspannung im Alltag.
Okay.
So, generell zu dem Punkt Cholesterinspiegel, ja, es gibt Menschen, die damit wirklich ein Problem haben, wenn sie eine Fettstoffwechselstörung haben, dann ist das ganz essentiell. Ja, ich habe eine sehr gute Freundin im Freundeskreis, da ist das familiär und da haben die Kids auch schon diese Problematik, also wirklich ganz stark, und die müssen angebunden werden an Spezialambulanzen. Ansonsten ist es aber so, wenn ich das eben nicht habe, dann kann ich mich entspannen. Und da kann man essen und trinken, was man möchte. Dadurch wird man den Fettstoffwechsel kaum beeinflussen.
Ja, super spannend ist ja auch das Herz und die Psyche. Wir sagen, mir geht das Herz auf, wenn wir was Schönes sehen oder erleben. Und wenn mich jemand verletzt, dann bricht er mir unter Umständen das Herz. Aber ist da auch medizinisch was dran? Es gibt ja dieses Broken Heart Syndrom, also übersetzt gebrochenes Herz-Syndrom.
Du brichst mir bei jeder Sendung das Herz.
Och.
Muss man einfach so sagen. Also generell wird eigentlich immer mehr propagiert, dass wir dringend eine sogenannte Psychokardiologie brauchen.
Mhm.
Weil, du hast es gerade wunderbar zusammengefasst, wir drücken unheimlich viel übers Herz aus. Und ich hatte ja zu Beginn der Sendung auch schon einige Paradebeispiele genannt. Und es ist zum Beispiel ganz klar, Depressive haben ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Herzerkrankung. Mhm. Das finde ich total spannend.
Also auch wenn die schlank sind, Sport machen, alles.
Einfach nur durch die Psyche. Es kommt dann
durch
teilweise
den Stress oder durch...
Es ist teilweise Stress, es kommt zu einer endothelialen Dysfunktion, die wiederum dazu sorgt, dass die Gefäße schneller altern. Dadurch habe ich wieder ein Risiko für Herzerkrankungen. Es gibt Formen, wo die Patienten die ganze Zeit Angst haben, einen Herzinfarkt zu bekommen. Ja, das ist gar nicht mehr funktionelle Herzbeschwerden.
Und dann kriegen die den auch,
ein
oder?
Ein furchtbares Krankheitsbild. Die kriegen es nicht, man muss die halt abholen. Aber es gibt eben auch Patienten, die, und jetzt sind wir eben bei dem sogenannten Broken Heart Syndrom, die aufgrund von emotionalem Stress eine Herzschwäche entwickeln. Und das ist ganz dramatisch. Das sind vor allen Dingen Frauen. Es sind Frauen, die, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, ich zitiere jetzt wirklich die Wissenschaftler, die eine emotionale Instabilität haben. Also das muss schon so ein bisschen auch veranlagt sein und das ist im Prinzip schon ein Krankheitsbild für sich.
Das ist also auch wieder eine Frage der Resilienz irgendwo. Ne?
Ja, in diesem Falle muss man aber sagen, das sind zum Beispiel Frauen mit einer posttraumatischen Störung, also mit einem Erlebnis oder mit einem ganz dramatischen Todesfall in der Familie. Generell, es sind übrigens nicht nur Frauen, es können auch Männer haben, bitte um Himmels Willen, ja. Aber generell mit einem schlechten Verarbeitungssystem. Und die stellen sich dann mit dem typischen Herzinfarktsyndrom in der Ambulanz vor. Und das ist dann ganz spannend. Wir machen dann einen Ultraschall des Herzens. Und das Broken Heart Syndrom heißt eigentlich Takotsubo. Takotsubo, japanisch Tintenfischfalle, wurde nach dem japanischen Kardiologen so benannt. Als er nämlich das Herz geschaltet hat, hat sich die linke Herzkammer im Rahmen des Broken Heart Syndroms wie eine japanische Tintenfischfalle dargestellt. Mit dem großen
Markt. Also richtig verändert.
Komplett verändert und vor allen Dingen mit einer Einschränkung der Kraft. So, und auch bei uns ist es heute so, wenn eine Frau oder ein Mann sich vorstellt, wir stellen das im Ultraschall fest, dann gehen die in den Katheter. Dann kriegen wir einen Herzkatheter. Das ist wie ein Herzinfarkt, der dann behandelt werden muss. Das einzige Ding ist, die Herzkranzgefäße sind meistens nicht krank. Sondern es war der Stress, der wirklich dazu geführt hat, dass das Herz an Herzkraft verliert. Und die werden dann genauso behandelt wie alle anderen Menschen mit einer Herzschwäche. Das heißt, sie bekommen eine medikamentöse Therapie. In den meisten Fällen heilt das Ganze auch wieder aus nach einigen Monaten.
Immerhin eine gute Nachricht.
Die gute Nachricht. Es gibt allerdings auch welche, die müssen die Therapien beibehalten. Es gibt sogar beschriebene Todesfälle.
Irre. Also es muss ja nicht gleich das Broken Heart Syndrom sein. Generell ist ja Stress nicht gut fürs Herz. Da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber wie schlecht ist es denn für meine Herzgesundheit, wenn ich regelmäßig gestresst bin, was ja viele sind?
Naja, lieber Anne, es kommt immer darauf an, was ist das für Stress? Ist das der gute Stress? Das heißt, du hast Bock drauf, dich jeden Tag den Aufgaben zu stellen? Oder ist das der schlechte Stress, wie ich den zum Beispiel gestern und vorgestern hatte, nämlich mal die Kinder morgens zur Schule und zur Kita zu treiben? Darüber wird man alt und krank. Du lachst.
Ich kenne das.
Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. So. Und meine haben dann immer ganz besonders langsam die Schuhe angezogen.
Stress macht oxidativen Stress. Oxidativen Stress, das sind die freien Radikale, in den meisten Fällen Sauerstoffradikale. Wir hatten auch schon darüber gesprochen. Die richten in unserem Körper Schaden an. Die zerstören die Zellen. Die sorgen für eine endotheliale Dysfunktion. Was bedeutet das? Die Innenhaut der Gefäße erkrankt schneller und ist chronisch entzündet. Und das ist natürlich dann wiederum eine wunderbare Ablagerung für Plaques, für Fettplaques. Darauf setzt sich dann ein Blutgerinnsel und daraus wird dann letztendlich ein Thrombus, ein großer Plaque Kalk, was mir die Gefäße eng macht. Das kann dir natürlich dann eben auch bei deinen Herzkranzgefäßen passieren. Deswegen sollte man Stress, dauerhaft chronischen negativen Stress tunlichst vermeiden.
Aber der positive, der mir Spaß macht, den darf ich weiter haben. Also ich muss jetzt nicht plötzlich eine ruhige Kugel schieben, obwohl ich gar nicht so bin.
Bloß nicht. Also wenn du gerne gefordert bist, wenn du Spaß an der Arbeit hast, dann ist das ja wiederum positiv für dich. Wir müssen uns auch fordern, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir müssen allerdings auch fair zu uns sein und sagen, ist das jetzt gerade das Beste, was ich für mich machen kann oder eben nicht? Also das ist ja bei so Managern gerne, die sagen dann, hey, mir macht das alles nichts aus und hey, ich bin vorne in der ersten Reihe, ich verdiene Millionen Euro und so. Davon habe ich auch einige in meinem Patientenkreis, die dann im Nachhinein sagen, eigentlich habe ich 20 Jahre daneben gelebt. Ne, wie sieht das dann oft aus? Ich werde jetzt mal polemisch, aber es spricht eigentlich schon der Wahrheit. Die haben jeden Tag einen 16-Stunden-Tag, da wird früh schon Alkoholiker genommen, wenig Bewegung, viele mit Übergewicht, es wird gut gegessen. Das sind alles so Todesurteile letztendlich, die dann dazu führen, dass die irgendwann herzkrank werden, obwohl sie das Gefühl hatten, ja wieso, mein Leben war doch erfolgreich. Ja, Moment, erfolgreich hat aber nichts mit Glück und Zufriedenheit zu tun. Ja, es kann das bedingen, aber es muss es nicht.
Hast du deine Lieblingsmethode, um weniger gestresst zu sein? Also mal abgesehen vom Sport, der ja auch hilft.
Ja, ich höre mittlerweile konsequent mit allen Dingen auf, die mir schaden. Also gut, die Kitter liebe ich, mit denen kann ich nicht aufhören.
Die schaden dir ja auch nicht.
Die schaden mir ja auch nicht. Aber ich habe Gott sei Dank die Luxusmöglichkeit, nur noch Dinge zu tun, die mir wirklich am Herzen liegen und Spaß machen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich die Obdachlosenpraxis habe. Kaya, übrigens mache ich nochmal Werbung in eigener Sache. Kaya, googelt das mal. Ihr könnt mal dafür.
Ihr hattet gerade einen ganz großen Artikel im Stadtanzeiger, habe ich gesehen.
Wir brauchen ja trotzdem das Geld. Sind ja alles Ehrenamt.
Nee, auf jeden Fall.
Darum mache ich das noch und binde es mir ans Bein. Dieser Podcast macht mir wahnsinnig Spaß. Deswegen mache ich das jeden Mittwoch.
Wir machen
so viel
ihn
Leidenschaft mit dir.
3 Jahre.
Boah, 3 Jahre sind wir zusammen.
Ein Monat noch, dann sind es 3 Jahre.
Ja, noch sind wir bei keiner Ehe, die bei mir auch nicht länger verstanden hat. Aber das sind so Dinge, ich bin immer noch der große Fan vom Journaling. Also ne, Tagebuch schreiben, Energietagebuch, jeden Tag mal aufschreiben, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, um dann einfach genau diese kleinen Teufel zu finden und dann nach Möglichkeit zu eliminieren. Wir werden sonst krank. Wird nicht immer klappen. Die alleinerziehende Mutter, wenn die aufschreibt, was die Energie zieht.
Und wenn du gerade 2 kranke Kinder zu Hause hast, dann klappt das auch nicht.
So, aber es gibt viele andere Faktoren, die wir oft vergessen, negieren. Da muss man dann einfach dann auch echt irgendwann die Notbremse ziehen und sagen, bis hierher noch nicht weiter.
Ja. Kann ich denn auf der anderen Seite mit positiven Emotionen das Herz quasi trainieren, also viel lachen, lieben und so?
Ah, lachen und lieben, das ist so schön. Ja, du kannst das gar nicht genug tun, ja, weil du da immer Glückshormone ausschüttest. Und es gibt eine super geile Studie, die Amis, die sind es ja irgendwie für nichts zu schade, ne? Haben 300 Menschen über Jahrzehnte begleitet. 150 waren so mies gelaunte, negative Menschen, 150 waren Optimisten, Schweine wie der Esser. So, und dann haben die geguckt, wo waren die meisten Einschläge? Kannst du dir überlegen. Ne? Also ja, die Optimistenschweine waren am gesündesten, die anderen hatten alle Herzerkrankungen. Dementsprechend, es macht Sinn. Warum? Viel Lachen tut uns sowieso gut. Abgesehen davon, weißt du, wie viele Muskeln beim Lachen bewegt werden?
Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich ganz, ganz viele.
Oder? Hau raus, komm. Und dann lachen wir beide mal.
60.
300.
300, okay.
300. Und durch das Lachen kommt halt viel, viel mehr sauerstoffreiche Luft in deine Lunge. Die Lunge wird komplett endlich mal ausgefüllt. Ganz viel Sauerstoff wird dann letztendlich in die Kapillaren übertragen. Das Herz muss nach dem Lachanfall viel, viel weniger schlagen und deine Gefäße weiten sich. Also das ist so genial. Humor, Lachen. Dementsprechend muss man sagen, wir können gar nicht oft genug lachen am Tag.
Ich liebe ja immer noch den Tipp, den du irgendwann mal gegeben hast. Ich glaube zum Immunsystem oder ich weiß gar nicht wozu, dass man einfach mal lächeln soll, die Mundwinkel hochziehen, ja, weil das Gehirn dann meint, jetzt kommt was Gutes und dann geht es einfach besser.
Ja. Vielleicht erzählt man sich noch schnell einen Witz hinterher, damit es nicht ganz enttäuscht ist.
Also lass uns mal zusammenfassen. Was sollte ich im Blick behalten, wenn mein Herz möglichst lange gesund bleiben soll?
Es ist wie immer, und ich traue es mich kaum zu sagen, aber es ist leider der bewusste Umgang mit dem eigenen Leben. Dementsprechend, ich möchte jetzt die Tage, wo ich mal so richtig ausrufe und lebe, wir stehen ja kurz vor Karneval,
ja,
möchte ich rausnehmen, aber es gilt natürlich eine
also das gesunde feiern
und
wir auch.
Das muss auch gefeiert werden. Eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Wenig bis eigentlich gar kein Alkohol. Bitte nicht rauchen und ganz, ganz viel Bewegung. Und damit habe ich ganz, ganz viel für mein Herz getan.
Und was sind Warnzeichen, bei denen ich auf jeden Fall schnell zum Arzt oder zur Ärztin sollte?
Das ist die Luftnot. Das ist bei den Männern Druck auf der Brust mit Ausstrahlung in den linken Arm. Das ist, wenn sich so allmählich die Leistung immer wieder verringert und ich kaum noch die erste Etage hochkomme. Bei den Frauen Übelkeit, Kieferschmerzen, auch Leistungsminderung. Das wären so Warnzeichen, die jetzt nur das Herz betreffen. Ich hatte ja eben einige Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon aufgezählt. Also generell, wenn sich irgendwas so dramatisch verändert, dass ich vielleicht auch nur noch 50 Meter gehen kann, ich komme nicht aus der Puste, aber ich habe wahnsinnige Beinschmerzen, muss ich natürlich auch daran denken, vielleicht habe ich die Schaufenstererkrankung, die PAVK, eine Verengung der Beinarterien und dann geht es eben auch zum Arzt.
Okay, nächste Woche geht's hier weiter mit einem Thema, das gerade jetzt im Winter in schlecht beheizten Wohnungen viele haben, nämlich Schimmel an den Wänden.
Magst du keine Pferde?
Karneval ist erst übernächste Woche.
Mega.
Wir gucken, wie schädlich der ist, aber auch der in Lebensmitteln natürlich. Und in der Woche danach sprechen wir über Verhütung, passend zu Karneval eben. Zu meiner Studentenzeit haben so ziemlich alle jungen Frauen die Pille genommen. Das ist jetzt total anders, sagt zumindest meine Frauenärztin. Die Pille ist wohl richtig in Verruf geraten, ohne zu viel vorwegzunehmen. Ist das zu Recht so?
Naja, die Pille hat eben einige Nebenwirkungen, die man nicht vergessen darf. Und auch da bin ich ja ein Freund des, es sollte doch auf beide Geschlechter verteilt sein,
ja,
ne, die Verhütung.
Mach das mal den Männern klar.
Ja, ich bin jetzt in einem Alter, ich bin eh raus.
Ach so.
Ich habe meine Pflicht getan, ich habe 4 Kinder gezeugt, das reicht auch irgendwann. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Also die Pille ist nicht ohne, ne? Die hat einfach wahnsinnige Nebenwirkungen.
Ja, vielen Dank, Heiwi. Und wenn ihr Fragen habt zum Schimmel oder zur Verhütung, dann schickt sie gerne an docesser@wdr.de. In der Facebook-Gruppe gibt es natürlich auch wieder einen Aufruf. Und bis dahin ganz viel Spaß und wenig Stress. Tschüss.
Und ganz viel Lieben.
Ist ganz gut viel fürs Lieben, Herz. Genau.
Frag dich fit. Ein WDR 2 Podcast.